Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Niemen Lai. Erik, was macht eigentlich dein China-Buch? Diese Frage kriege ich zurzeit öfter gestellt, völlig zu Recht. Und um mal einen großen Comedian unserer Zeit zu zitieren, ja, mein China-Buch, das läuft. Allerdings ist natürlich schon so, dass es einige Herausforderungen gibt. Jetzt rein vom Aufwand her, was ich sicherlich so ein bisschen, ich will nicht sagen unterschätzt habe, aber was mir vielleicht vorher nicht so bewusst war, ist natürlich die ganze Recherche auch in Bezug auf Quellen. Das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, muss ich zugeben. Das habe ich natürlich früher schon mal gemacht, ist kein komplettes Neuland, also Masterarbeit, Bachelor, die ist es schon. Am Gimmi habe ich da irgendeine extra Projektarbeit geschrieben über Silber in Mexiko. Hatte ich gerade mit meinem Vater eine kurze Diskussion, das ist lange, lange her, der mir damals geholfen hat. Aber auch da ging das schon los und natürlich auch gerade während des Studiums war es normal, dass man natürlich wissenschaftlich arbeitet und nicht einfach nur irgendwelche Sachen behaupten kann. Aber jetzt für so ein Buch, also wir reden hier über natürlich eine sehr, sehr große Anzahl an Quellen, ja, und auch natürlich die Recherche. Aber das macht auch irgendwo Spaß. Ich lerne selbst viel dazu. Die eigentliche Herausforderung, jetzt mal abgesehen vom reinen Aufwand, also so eher geistig, ja, was heißt geistig, also von der Priorisierung, ist wirklich zu evaluieren, was ist eigentlich relevant und was nicht. Klingt erstmal relativ banal, irgendwie zu sagen, ja, ist doch ungefähr logisch, was man so dranbringen sollte, sozusagen, was man adressiert an Themen, ist aber nicht wirklich, weil wir natürlich genau überlegen müssen, in so einem Kontext, wie arg wichtig etwas und welche Themen bringe ich überhaupt und wie genau bohre ich das dann teilweise auf. Ihr helft mir schon teilweise dabei natürlich. Ich habe Umfragen gemacht in meiner App, also nochmal der Hinweis, China to Invest kommen Umfragen noch. Danke auch schon mal, dass ihr mitgemacht habt. Es war eine sehr große Partizipation. Das hat mich sehr gefreut. Und es hilft mir natürlich dabei, zu evaluieren, was ist für euch wichtig. Es geht ja weniger darum, was ist für mich wichtig, aber ich muss ja auch nochmal entscheiden, was ist denn wirklich aus Sicht dieses Buches mit der Intention, das ist das eine China-Buch, was du lesen musst, was ist da wirklich wichtig? Also es gibt übrigens auch noch keinen Titel fürs Buch, aber es wird in diese Richtung gehen. Wenn du ein China-Buch lesen willst oder musst, dann dieses. Und warum es so schwierig ist, da sich wirklich teilweise festzulegen, ist Folgendes. Es ist natürlich maximal subjektiv, was wirklich wichtig ist. Aber vieles, was wir erstmal für absolut relevant halten, aktuell, wo jeder sagen will, ja, das ist absolut wichtig, Erik, bring das, ist möglicherweise verzerrt durch den Rezenseffekt. Also das ist im Prinzip ein Phänomen, bei dem Informationen, die erst zuletzt kursiert sind oder einfach in der Gegenwart als wichtiger erscheinen, dass die unser Urteil stärker prägen, dass wir die stärker gewichten und wir die momentan als wichtiger empfinden, die aber möglicherweise in sehr absehbarer Zukunft gar nicht mehr so relevant sind. Und momentan wissen wir, glaube ich, genau, worauf ich so ein bisschen anspiele, zum Beispiel eben auf die ganzen Kriege, die wir haben. Vor, sagen wir mal, 2 Jahren hätte ich euch gefragt, Russland-Ukraine-Krieg, muss damit ins Buch rein? Hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, auf jeden Fall, muss, das ist relevant, Russland-China. Wenn ich jetzt frage, da würden wahrscheinlich viele sagen, na, brauchen wir nicht unbedingt. Taiwan hat die ganze Zeit gesagt, ja, okay, das ist omnipräsent, war übrigens eines der längsten und ausführlichsten und auch rechercheintensivsten Subkapitel im Buch, weil da habt ihr die ganze Zeit gesagt, wollen wir. Okay, das kann ich verstehen. Aber Russland, China, das ist mittlerweile wieder relativ out, kann man wirklich so sagen. Jetzt rücken natürlich andere Themen in den Fokus. Ja, Iran-Krieg, Öl, also wahrscheinlich würden jetzt nicht alle sagen, er muss Iran, China bringen, aber plötzlich würden wahrscheinlich einige sagen, Öl, Handelskriege, ja, solche Sachen. Und da muss ich wirklich natürlich genau aufpassen, dass ich sozusagen dem Anspruch trotzdem gerecht werde, dass das Buch einen gewissen universellen Charakter hat. Ich meine, wir wissen selbst, Dinge verändern sich, ja. Also das ist schon klar. Aber es ist natürlich jetzt schlecht, wenn man Dinge unnötig übergewichtet. Genauso hart wäre es natürlich, wenn ich klare Aussagen treffe und das Ganze ist in einem Monat widerlegt. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass China Taiwan angreift und eine Woche später rücken die ein, na, dann müssen wir wahrscheinlich relativ schnell eine zweite Version rausbringen. Naja, also ihr wisst, was ich meine. Und insgesamt ist es einfach so, dass ich auch überlegt habe, eigentlich ist es eine Wahnsinnswelt, in der wir uns bewegen. Also sowohl im positiven Sinn, aber leider auch oftmals momentan irgendwie negativ. Und wenn ich mir China anschaue, dann ist es eigentlich so interessant in Bezug auf die Geschehnisse in der Welt, die wirken eigentlich mittlerweile viel wilder und chaotischer als in China selbst. China denkt aus meiner Sicht eben sehr langfristig und ist deswegen auch momentan relativ ruhig und stabil. So wirkt das Ganze auf mich. Ich gehe gleich darauf ein, warum das natürlich auch nicht 100% stimmt. Wo wir momentan in der Weltpolitik und in der Wirtschaft eigentlich viel mehr Schwankungen haben. Ich sage nicht notwendigerweise Problem, aber irgendwie viel mehr Verwirrung und Ungewissheit. Das ist wirklich im Westen und natürlich alles, was sozusagen dazugehört, inklusive der Kriegsschauplätze. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, dass die amerikanische Politik viel dynamischer, das ist jetzt schön ausgedrückt, ist, weniger euphemisierend, würde man sagen, erratisch, als die chinesische. In China funktioniert das alles anders. Dort haben wir längere Zyklen. Die kürzesten, die wir jetzt kennen, haben wir gerade gehabt. 5-Jahresplan neu verabschiedet. Gutes Beispiel. Aber es geht weniger um kurzfristige Konjunkturprogramme, sondern eher um langfristige strukturelle Ziele. Wird auch oft ein bisschen verkannt. Ja? Also um Innovation, Binnenkonsum, technologische Selbstständigkeit. Und das ist nicht auf Jahresbasis. Auf Jahresbasis haben wir jetzt gerade mal gehabt, okay, es gibt ein offizielles Wachstumsziel, 4,5-5%. Ja. Das haben viele jetzt schon wieder kritisiert. China wächst nicht mehr richtig. Man vergisst da, glaube ich, so ein bisschen, dass China eben auch realistisch einschätzen muss, wie entwickelt sich momentan so ein bisschen die Welt. Und übrigens, auch wenn wir auf die Aktienmärkte geschaut haben, die Festlandbörsen, die waren relativ stabil. Die haben das positiv aufgenommen. Das war für die auch nichts Neues. Die internationalen Investoren, die sind wieder ein bisschen skeptischer, weil sie eben sagen, hey, da muss doch viel mehr passieren. Ja? Investoren mögen oft diese Strategie nicht wirklich. Also es ist ein großes Missverständnis. Die Kapitalmärkte mögen oft eher Dynamik. Die können damit eher umgehen. Die sagen, okay, es geht doch mal wieder stärker runter. Aber uns ist lieber, ihr haut mal richtig rein, Stimulusprogramm. Und jetzt vielen ist es wieder zu wenig, was China macht. Die wollen aggressivere Reformen, schnellere Kurswechsel, ja, und China arbeitet mit einer ganz anderen Strategie, so ein bisschen Slow Bull, eigentlich eher eine langsame, aber stetig steigende Entwicklung und auch den Behörden, die versuchen eigentlich solche Boom-Zyklen zu vermeiden, ja, wir haben auch gesehen, als es teilweise am Festland so eine richtig starke Stimmung war bei einigen Werten, speziell Halbleiterbereich, da hat man versucht, sofort wieder die Zügel anzuziehen, das Ganze einzubremsen. Und will einfach ganz da sagen, Stabilität ganz oben, nicht Spekulation. Ja? Und das frustriert gerade internationale Investoren. Und auch letztendlich, ich sehe es ja auch bei den Zuschauern bei mir, viele ziehen dann sofort die Schlüsse, China macht dort zu wenig. Aber es ist eben eine andere Denkweise, auch der Immobiliensektor, da sehen wir es besonders gut. Viele erwarten dort seit Jahren radikale Rettungsaktionen, die kommen nicht. Ja? Es sind keine großen Stimulusprogramme, es ist keine massive Liquidität, die dort reingepumpt wird, sondern es wird einfach ganz klar gesagt, wir gehen einen anderen Weg, kontrollierte Bestandsreduktion, lokale Lösungen, neue Modelle für sozialen Wohnraum, Qualitätsstandards für neue Wohnungen und so weiter. Also, ja, klingt erstmal unspektakulär, ich weiß, aber genau darin liegt eben die Strategie von China und das ist etwas, mit dem wir umgehen müssen und mit dem vor allem auch Investoren, glaube ich, leben müssen. Denn China wird aus meiner Sicht nur wirklich richtig Geld reinpumpen, wenn sie es müssen. Das haben wir gesehen. Ich glaube, sie waren an dem Punkt, wo sie so nach dieser auch Covid-Phase schon echt Probleme bekommen haben ein bisschen. Und dann haben sie versucht, wie können wir es möglicherweise ohne die große Geldgießkanne regeln, weil sie extrem Angst hatten vor der Inflation. Und wir wissen im Nachhinein, man hätte sicherlich ein bisschen mehr machen können, weil die Inflation war eigentlich zu niedrig, auch unter dem Ziel von Peking. Aber sie haben es eben trotzdem sozusagen geschafft, ohne die Preise für die eigene Bevölkerung anzuheizen, das Land zu stabilisieren, ohne aber gleichzeitig für die ganz große Euphorie an den Kapitalmärkten zu sorgen. Jetzt habe ich gesagt, also eigentlich sehe ich so ein bisschen, das externe Umfeld für China ist relativ chaotisch und eher taktisch. China selbst ist eher stabil und strategisch, ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt tiefer gehe in die Mikroebene in China, da sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Warum? Ja, da habe ich natürlich ganz viele dynamische Trends. Und hier zum Beispiel ist dann auch, zurück zu meinem Buch, wirklich so eine Herausforderung zu bewerten, was ist eben relevant, weil es ein Trend ist, der eben nicht nur dieses Jahr existiert, und was ist eigentlich ein kurzfristiges Phänomen, was wir jetzt nicht überwerten sollten. Letzte Woche habe ich über die Lazy Economy gesprochen. Das ist so ein Beispiel, wo ich ja mit mir selbst so ein bisschen dann zum Beispiel ringe. Muss das jetzt rein? Ist eigentlich sehr China-spezifisch, wird uns wahrscheinlich über lange Zeit beschäftigen. Aber auch da ist immer die Frage, ist das jetzt eine besondere Ausprägung oder ist es in ein paar Jahren ein Thema, was wir eigentlich jetzt nicht unbedingt mehr so in den Fokus rücken müssen? Ein noch besseres Beispiel ist die Seidenstraße. Super interessant, ne? Also klar, die kommt im Buch dran, da brauchen wir nicht zu debattieren. Aber wie? 2013 wurde die ans Leben gerufen. Und dann hat die sich sehr unterschiedlich entwickelt. Die hatte dann wirklich so eine Hochphase mit richtig großen Projekten. Dann wurde sie natürlich auch im Zuge der Covid-Phase automatisch runtergefahren. Viele haben schon gesagt, ja gut, das war's dann wohl. Nicht so ganz. Dann kam so ein bisschen rein der Tenor, wir machen jetzt klein, aber fein, also kleinere, selektiertere, qualitativ hochwertige Projekte. Und jetzt ist mir selbst aufgefallen bei der Recherche, ja Moment, also die letzten Jahre geht es genau wieder umgedreht. China fährt riesige Dinger irgendwo. Wir reden darüber nicht mehr. Wir reden darüber nicht mehr, weil irgendwie haben wir momentan halt andere Sachen. Vor ein paar Jahren wäre das bei uns ganz anders angekommen. Wir haben uns so ein bisschen dran gewöhnt und keiner hatte so auf dem Schirm. Aber gerade was Rohstoffe angeht und so weiter, Energie, wow. Also was China dort investiert momentan, gerade in Afrika, also nicht nur gesamtheitlich, sondern wirklich in große Projekte, wow, das ist richtig viel und super interessant. Und wenn ich jetzt so ein Buch schreibe, muss ich mir wirklich überlegen, wie genau formuliere ich das? Klar, ich kann mit Zeitstempeln arbeiten, ich kann es irgendwie weglassen, aber es ist relevant. Wie, glaube ich, entwickelt sich die Seidenstraße? Was sehen wir jetzt? Ja? Also da mal so ein bisschen auch meine Gedanken einfach. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, so ein Gesamtbild manchmal da bei China so zu vermitteln, weil ich eben oben China habe, sehr stabil und sehr, sagen wir mal, einfach fokussiert und dann drunter natürlich viele Trends, die sich immer wieder auch finden müssen. Und ja, da muss man wirklich einen guten Mittelweg finden und natürlich dann die ganzen externen Faktoren, die ja immer wieder reinflanken. Und ich glaube auch, das war jetzt ein Punkt bei dem Fünfjahresplan, also nicht beim Fünfjahresplan, sondern jetzt für dieses Jahr, so muss man es formulieren, dass diese Ziele natürlich auch noch immer im einzelnen Jahr nochmal beeinflusst werden von dem, was man so von der Welt erwartet. Und ich glaube, dass dort China auch nicht so wirklich weiß, was sie von den anderen Ländern teilweise erwarten können. Was ich wirklich glaube, ist, dass China, also Peking jetzt ganz speziell, dass die momentan richtig angenervt sind. Ich glaube, dass diese ganzen externen Schocks, die sie jetzt immer wieder haben, für die sie ja wirklich überhaupt nichts können, wo sie auch keinerlei Interesse haben, wo sie auch keinerlei Brandstifter oder irgendwas sind, dass die richtig abgenervt sind. China würde gerne sich noch viel mehr auf sich selbst konzentrieren. Es wird ja oft anders dargestellt, aber China will sein Ding machen und dann natürlich ganz punktuell irgendwo noch sich besonders profilieren, besondere Potenziale heben. Aber an sich ist es Moskau, ist es Washington. Einer hat immer irgendwie momentan was geplant und ich glaube, dass da überhaupt keine Interesse mehr besteht eigentlich. Aber was sollen sie machen? Denn sie sind natürlich dort immer mit gefangen. Ja? Also sie würden gerne ruhig ihr Ding durchziehen, aber so funktioniert natürlich die Globalisierung nicht, denn die Welt lässt das nicht zu. Wenn es irgendwo knallt, und sorry jetzt für diese Ausdrücke, dann ist natürlich China irgendwo gefordert, beziehungsweise sie sind ja natürlich auch dann immer selbst betroffen, weil sie entweder Import oder Exporte haben in dieser Region und das nicht einfach so ignorieren können. Zumal sie natürlich, da sind wir uns glaube ich auch eine gewisse Verantwortung haben als ökonomische Weltmacht, die sie ja ohne Frage sind, auch wenn sie das gerne selbst nicht so zugeben. Aber natürlich sind sie ganz oben mit dabei, auch an den ganzen Bündnistischen und so weiter. Und auch dort haben sie natürlich dann auch die Verpflichtung, sich so ein bisschen dort zu engagieren. Manche sagen ja sogar immer so ungefähr, sie müssen jetzt dort sofort hin und das Ganze schlichten. Das sehe ich nicht ganz so. Übrigens auch hier in Asien ist es ja so, ich habe mich gerade wieder ein bisschen damit beschäftigt, woran liegt es eigentlich, dass ich hier in Asien, also nicht nur ich lebe sehr friedlich, sondern auch die Asiaten, Südostasien, Ostasien. Warum ist das hier so friedlich, obwohl die so unterschiedlich sind? Gerade in Südostasien, das ist ja keine homogene Region an sich, ja, sehr viele unterschiedliche Religionen und sehr viele unterschiedliche Kulturen. Und trotzdem schaffen sie das. Und auch wenn man sich China anschaut, es wird zwar immer anders dargestellt, aber China ist sehr, sehr friedlich und sehr harmonisch in seiner Umgangsweise am Ende. Auch wenn sie natürlich ihre Macht immer wieder ausspielen. Aber ja, ich glaube wirklich, dass sie hier einfach wirklich so ein bisschen die Nase voll haben. Aber das gehört auch dazu natürlich, wenn du die ganzen positiven Seiten hast, dass du die anderen auch in irgendeiner Form mitnimmst. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir müssen, glaube ich, auch jetzt im Alltag immer darauf aufpassen, dass wir einzelne Sachen nicht zu stark überbewerten, ja. Und ich wage mal die Prognose, in ein paar Wochen, Monaten ist das ganze Thema um den Iran auch schon wieder nicht mehr so heiß. Klar hängt dann wirklich davon ab, wie lange das geht und wie intensiv das ist. Aber vor allem hängt es davon ab, wie halt der Ölpreis steht. Und wenn das relativ schnell sich zum Beispiel wieder normalisieren würde, aus irgendeinem Grund, dann ist es auch kein großes Thema mehr. Und deshalb muss man auch immer schauen, dass man eben, ja, gewisse Sachen nicht zu überwerten. Dieser Rezenseffekt ist natürlich ganz, ganz wichtig dabei bei der Betrachtung. Und auch für mich natürlich immer wieder eine Challenge, vor allem, wenn ich jetzt sowas wie dieses Buch angehe. Ja, das einfach mal so ein bisschen von mir vorgestellt, wie man momentan, glaube ich, so auch gewisse Entwicklungen einfach einordnen muss. So ein bisschen Mischung aus, ja, gar nicht jetzt speziell China, sondern einfach auch so ein bisschen, wie werden wir eigentlich beeinflusst? Wie muss man seine eigene Arbeitswelt dann auch gestalten? Wie muss man die ganzen Dinge sehen? Sicherlich manchmal auch mit einem gewissen Abstand und versuchen, das Ganze realistisch einzuordnen. Natürlich auch überlegen, wie wichtig sind gewisse Dinge heute und wie in der Zukunft? Was genau können wir rausziehen? Und genau das wird es dann natürlich im Buch geben. Und dort werdet ihr auch dann wirklich erfahren, was am Ende habe ich als sehr relevant eingestuft, speziell auch auf eben Projekte wie die Seidenstraße oder auch die aktuellen Konflikte. Welche sind wirklich aus meiner Sicht nur temporäre Brandherde und welche werden uns auch langfristig beschäftigen? Das war's für den Moment. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, hui, tian.